Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist Jan Tengeler. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen. Einreise mit Tücken. Kurzfristiger Urlaub in Griechenland ist möglich, allerdings mit Registrierungscode. Ohne Bodenkontakt. Schwimmende Windenergieanlagen sollen für mehr Flexibilität sorgen. Pflicht für Neubauten, wie bei der Solarenergie, behördlich nachgeholfen wird. Outdoor-Sport und Naturschutz. In unserer Sommerreise geht es um die aktuellen Probleme mit den Mountainbikern in Thüringen. Außerdem Fallstricke bei Zahlungsdienstleistungen, der Verbrauchertipp zu Problemen beim Online-Shopping. Urlaubszeit, einfach ist das gerade nicht, sich ein passendes Ziel zur Erholung auszusuchen. Griechenland immerhin zählt coronatechnisch zu den sicheren Reiseländern. Allerdings, man muss sich mindestens 24 Stunden vor dem Check-in bei der griechischen Zivilbehörde anmelden. Ein Last-Minute-Flug ist damit praktisch ausgeschlossen, aber auch wer rechtzeitig gebucht hat, musste in den vergangenen Tagen gute Nerven haben und sich geduldig zeigen. Aus Athen berichtet Thomas Bormann.
Das war eine böse Überraschung für die junge Griechin, die in Berlin lebt. Sie hatte zum Schnäppchenpreis ein Flugticket von Berlin nach Heraklion auf der Insel Kreta ergattert, hatte sogar noch daran gedacht, auf der Internetseite der griechischen Zivilschutzbehörde das Formular mit den Corona-Fragen auszufüllen. Und trotzdem, nach der Landung auf Kreta verlangten die griechischen Grenzbeamten 500 Euro Strafe, denn sie hatte das Formular zu spät ausgefüllt. Dem griechischen Fernsehen sagte die junge Frau:
Ich habe mir ein Last-Minute-Ticket gekauft. Die Fluglinie hat mir aber nichts davon gesagt, dass man nach den neuen Regeln der griechischen Regierung so kurzfristig gar nicht fliegen darf. Ich habe das Formular ausgefüllt, aber es waren keine 24 Stunden vorm Abflug. Und so habe ich auch diesen QR-Code nicht bekommen.
Das ist nämlich die Krux. Es reicht nicht, nur das Formular auszufüllen. Man muss auch die Antwortmail der griechischen Zivilschutzbehörde dabei haben. In der Mail der Behörde ist ein QR-Code enthalten mit Informationen, ob man bei der Einreise noch zum Corona-Test muss oder nicht. Nun, drastische Geldstrafen wie vergangene Woche soll es künftig nicht mehr geben. Stattdessen sollen alle Fluglinien schon beim Check-in kontrollieren, ob die Passagiere die Mail mit dem QR-Code dabei haben. Wer sie nicht hat, darf gar nicht erst mitfliegen. Klingt hart, aber der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas sagte am Wochenende, die Zahl der Corona-Fälle sei in den vergangenen Wochen leicht gestiegen, deshalb müssten die Kontrollen sein. Die griechische Zivilschutzbehörde stellt allerdings die Nerven der Griechenlandreisenden auf eine harte Probe. Sie verschickt den QR-Code erst um kurz nach Mitternacht am Tag des Abflugs. Wer also früh morgens einen Flug nach Griechenland gebucht hat, der geht am Abend vorher mit der Angst ins Bett, dass irgendetwas mit der Mail und dem QR-Code nicht klappen könnte. Wie sich das anfühlt, hat ein Leser der Griechenland-Zeitung wunderbar beschrieben. Die deutschsprachige Griechenland-Zeitung erscheint einmal die Woche in Athen. Ein Leser aus Berlin schreibt über den Abend vor seinem Abflug mit der Frühmaschine nach Athen:
Wecker auf 3:30 gestellt, Taxi für 3:30 bestellt. Schlafen? Kaum möglich in dieser Anspannung. Um 9:30 abends dann aufs Laken geworfen, hin und her gewälzt, kurz vor 1 aufgestanden, den Computer erneut ermattet geöffnet und, was, wie? Was sehen meine entzündeten Augen? Den sehnsüchtig erwarteten Code.
Na also, mit dem Code klappt die Einreise problemlos. Und von all dem Stress kann man sich dann beim Urlaub in Griechenland wunderbar erholen. Das Wetter ist gut wie immer, die Leute sind nett wie immer und die Strände sind herrlich leer wie selten, weil in Corona-Zeiten eben doch nur wenige das Abenteuer Urlaubsreise wagen.
Urlaub in Griechenland ist möglich, allerdings muss man sich rechtzeitig registrieren, wie Thomas Bormann aus Athen berichtete. Offshore-Windparks leisten in Europa seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Allerdings, die Windenergieanlagen sind durch Pfähle mit dem Meeresboden verbunden und bei 50 Meter Wassertiefe ist diese Technik ausgereizt. Eine Alternative für größere Wassertiefen jenseits von flachen Küstensockeln wären schwimmende Windenergieanlagen. Ein kleines Unternehmen aus Schleswig-Holstein stellte jetzt mit Unterstützung des Energieanbieters NBW in einem Baggersee bei Bremerhaven den Prototyp einer schwimmenden Windenergieanlage vor. Günter Bayer war dabei.
Der namenlose Baggersee liegt unweit der Autobahn Bremerhaven-Cuxhaven und ist durch Zaun und Gatter gesichert. An seinem Ufer stehen zwei Container. Einer für Ausrüstungsmaterial, Werkzeug und Ersatzteile, Im anderen stehen Rechner und weitere technische Geräte. Durchs Fenster fällt der Blick auf den menschenleeren See und auf Nessie.
Man kommt hier morgens hin und blickt auf einen Baggersee. Das hat schon fast Urlaubsfeeling.
Schwärmt Jörg Zäumer von der Firma Aerodyne Engineering. Aber zum Urlaub machen ist er nicht hier. Er sitzt am Rechner und kontrolliert Nessie, den auf ein Zehntel verkleinerten Prototyp einer schwimmenden Windenergieanlage. Nessies 15 Meter lange Rotorblätter ragen aus dem Wasser. Aber im Moment ist Flaute. Nessie ist das jüngste Glied einer Entwicklungskette, an der Sönke Siegfriedsen, ihr Erfinder, seit 6 Jahren tüftelt. Angefangen hatte es mit Modellversuchen in Wellentanks, um verkleinerte, schwimmende Windräder auf Herz und Nieren zu überprüfen. Nun wird Nessie im Freiluftversuch durchgemessen. Sie soll ein Handicap der herkömmlichen Windkraftwerke im Meer beseitigen.
Die jetzigen Anlagen sind alle mit dem Boden verbunden. Das heißt, sie müssen dort einen Pfahl mit dem Boden verbinden. Und das kann man eben nur bis gewissen Wassertiefen machen. Das hört so bei 40, 45 Meter auf, weil es dann einfach viel zu teuer wird. Das heißt, wenn Sie in größere Wassertiefen gehen wollen, brauchen Sie schwimmende Anlagen. Da geht gar kein Weg dran vorbei.
Sönke Siegfriedsen ist seit 40 Jahren im Windenergiegeschäft. Da greift er gern auf frühere Erfahrungen zurück, die anfangs mit zweiflügeligen Rotoren gemacht wurden.
Als es in große Seen gegangen ist und eben an Land aufgestellt wurde, hat man sich eben für die Treibblätter entschieden, weil die ruhiger laufen, weil sie weniger Geräusche machen. Offshore spielt das also alles keine Rolle, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass zwei Blätter am Ende für Offshore-Anlagen die bessere und kostengünstigere Variante ist.
Die zweiflügeligen Austauschrotoren liegen schon im Container bereit. Demnächst soll Nessie versuchsweise umgerüstet werden. Auch der Naturschutzbund Deutschland, der NABU, hält schwimmende Windenergieanlagen für einen Schritt in die richtige Richtung. Auf diese Weise wird das umstrittene Rammen der Gründungspfähle bei konventionellen Offshore-Anlagen vermieden, dessen Lärm Schweinswalen, Dorschen und Seehunden so sehr zu schaffen macht. Natürlich schwimmt Nessie nicht einfach wie ein Badeentchen frei im Meer herum. Nessie ist ein Halbtaucher, das heißt, wichtige Bestandteile liegen, für Betrachter unsichtbar, unter der Wasseroberfläche. Etwa das aus Beton-Hohlteilen gefertigte sogenannte Fundament. Daraus ragt schräg ein Turm in die Höhe, der über der Wasseroberfläche die Windenergieanlagen trägt. Außerdem ist Nessie durch Ankerleinen mit dem Meeresboden verbunden. Der erzeugte Strom wird über ein Exportkabel ans Festland abgegeben. Als Besonderheit verfügt Nessie anders als üblich über 2 Turbinen statt einer.
Das macht das Fundament eben nicht doppelt teuer, sondern nur 30% teurer gegenüber einem einzelnen Fundament.
Dem steht allerdings eine kompliziertere Steuerungstechnik gegenüber.
Wenn Sie eine Turbine haben, ist das alles relativ einfach. Sie schalten die Turbine ab und dann ist es gut. Aber bei 2 Turbinen ist das natürlich schon eine Frage, in welcher Art und Weise Sie die Anlage hochfahren, abfahren, bei Notabschaltung, wie sieht da die optimale Betriebsführung aus? Dann müssen Sie die beiden Turbinen aufeinander abstimmen hinsichtlich des Schubs, den Sie erzeugen, weil wenn eine Turbine eben wesentlich größere Kräfte erzeugt, würde die Anlage rauswandern aus dem Wind und das müssen Sie halt ausgleichen durch eine intelligente Steuerung.
Noch ein paar Wochen lang wird Nessie im Baggersee Daten liefern. Danach zieht die ganze Anlage um an den Greifswalder Bodden in der Ostsee zu weiteren Tests.
Wir brauchen am Ende auch die Wellensituation und das Verhalten von Nessie in der Welle.
2022 schließlich soll eine große schwimmende Anlage nach dem Nessie-Prinzip im südchinesischen Meer 2x7,5 Megawatt Strom erzeugen.
Über die Entwicklung schwimmender Windenergieanlagen berichtete Günther Bayer. Wir bleiben beim Thema alternative Energie. Die kommt außer vom Wind vor allem von der Sonne. Das überdurchschnittlich sonnige Frühjahr hat für eine hohe Stromerzeugung aus Photovoltaik gesorgt. Wie das Statistische Bundesamt jetzt mitteilte, lag der Anteil der Netzeinspeisung von Solarstrom bei 17,2%. Die sind allerdings auch nötig, denn die Bundesregierung hatte anvisiert, ab 2030 mindestens 65% des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Wie das gelingen kann, darüber berichtet Janis Kamesin am Beispiel Thüringen.
Im Sommer 2018 beschloss Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, dass er nun wirklich lange genug gewartet hatte. Weil der Ausbau der Photovoltaik in seiner Stadt schleppend lief, brachte er eine radikal anmutende Maßnahme auf den Weg. Wer in Tübingen neu baut, egal ob Wohnraum oder Gewerbe, muss seitdem auf dem Gebäudedach eine Solaranlage zur Stromerzeugung installieren.
Es gibt technisch viele gute Alternativen zur Photovoltaik auf den Dächern, aber politisch sehe ich keine, weil die anderen entweder große Widerstände auslösen oder sehr hohe Kosten haben oder große Gefahren.
Eine Befreiung gibt es nur, wenn sich die Anlage nachweislich wirtschaftlich nicht rechnen würde. Festgeschrieben wird die Pflicht im Grundstückskaufvertrag, denn die Kommune hat durch das sogenannte Zwischenerwerbsmodell Zugriff auf neu zu bebauende Grundstücke. Oder die Pflicht steht im Bebauungsplan. Letztere Maßnahme ist nicht rechtssicher, doch Klagen hat es auch nach 2 Jahren noch nicht gegeben. Die Maßnahme, sagt Palmer, werde akzeptiert und erziele den gewünschten Effekt.
Ja, wir sehen auf Dächern in Tübingen jetzt etwa eine Verfünffachung des Zubaus. Also bei neuen Dächern haben wir etwa 5-mal mehr Photovoltaikanlagenleistung pro Jahr als vorher.
Mittlerweile findet der Ansatz zunehmend Nachahmer, auch auf Länderebene. Baden-Württemberg hat beschlossen, dass ab 2022 zumindest auf allen Nicht-Wohngebäuden Solaranlagen installiert werden müssen. In Hamburg und Bremen fallen auch neue Wohngebäude und sogar Bestandsgebäude unter die Pflicht, wenn deren Dächer grundlegend saniert werden. Mancherorts kann die Solarpflicht auch über die Installation von Solarthermie zur Wärmenutzung erfüllt werden. Energieexperte Volker Quaschning nennt den Vorstoß eine notwendige Verzweiflungstat der Bundesländer, weil die Bundesregierung den Solarausbau eher verzögere als beschleunige.
Ich persönlich bin auch ein Anhänger der Baupflicht. Man zwingt die Leute ja nicht dazu, Geld auszugeben, sondern eine Photovoltaikanlage liefert ja noch auch eine Rendite. Das heißt, man zwingt sie nur dazu, was für den Klimaschutz zu tun. Und damit dürfen sie dann am Ende sogar noch Geld verdienen. Ich glaube, da ist jedem mitgeholfen.
Rein wirtschaftlich betrachtet spricht tatsächlich wenig gegen die Installation einer Photovoltaikanlage. Die Preise sind so rapide gesunken, dass sich die Anlagen oft schon nach 10 Jahren rechnen. Zwischen 10.000 und 15.000 Euro kostet ein Modul für ein Einfamilienhaus inklusive Montage, abhängig von der installierten Leistung. Installiert man die Anlage direkt beim Bau des Gebäudes, wird sie noch günstiger, weil Umbaumaßnahmen entfallen. Trotz allem verläuft der Ausbau bundesweit jedoch bislang schleppend. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Energieversorgers Lichtblick zeigte, dass 2018 etwa in München, Hamburg oder Düsseldorf nicht einmal ein Zehntel der Dachflächen auf Neubauten für die Gewinnung von Solarstrom genutzt wurde. Ralf Schmidt-Pleschka von Lichtblick hält eine Pflicht deshalb gerade in Städten für sinnvoll, auch mit Blick auf die Akzeptanz der Energiewende.
Ja, wir erleben ja gerade das Problem, dass wir in den letzten Jahren vor allen Dingen Windanlagen aufgestellt haben. Und diese Windanlagen werden oft mit dem Argument abgelehnt, naja, wir produzieren hier den Strom, der in den Städten verbraucht wird. Und die Städter, die haben nichts, sie haben nur unseren sauberen Strom und wir haben die Anlagen, die bei uns in der Landschaft stören. Und mit Solarstrom kriegt man natürlich die Energiewende in die Städte gebracht.
Kritik an der Photovoltaikpflicht kommt hingegen von der FDP und einzelnen Wirtschaftsverbänden. Ein solcher Eingriff in den Markt bevorzuge eine Technologie vor einer anderen. Außerdem werde der dringend notwendige Bau von Wohnraum verschleppt, wenn Bauprojekte durch eine Photovoltaikpflicht teurer und aufwendiger würden. Der Umweltökonom Grisha Perino warnt davor, den Klimaeffekt einer Photovoltaikpflicht zu überschätzen. Solange nicht parallel über den EU-Emissionshandel die Gesamtmenge an CO2 im Stromsektor reduziert werde, verlagere man die Emissionen nur, statt sie tatsächlich zu reduzieren.
Das Wichtige ist, der Klimaschutz entsteht durch die Stilllegung der Zertifikate und nicht direkt durch den Bau der Solaranlagen. Das heißt, man könnte sich sozusagen den Aufwand sparen, die Zertifikate stilllegen und dann würde der Emissionshandel automatisch dafür sorgen, dass an der Stelle, wo es am günstigsten ist, tatsächlich dann entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden.
Mittlerweile ist die Solarpflichtdebatte auch auf Bundesebene angekommen. Neben den Grünen plädiert etwa SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch dafür, Solaranlagen auf Dächern zur Pflicht zu machen. Allerdings, Baurecht ist Ländersache. Auf Bundesebene müsste zunächst ein Modell gefunden werden, über das die Pflicht implementiert werden könnte.
Soweit der Bericht von Janis Karmesin. Outdoor-Sport und Klimaschutz, wie geht das zusammen? In unserer Sommerreise geht es heute noch einmal in die Berge mit dem Mountainbike. Da kam es gerade in jüngerer Zeit öfter zu Konflikten, wie es in den hügeligen Waldregionen von Thüringen aussieht. Darüber berichtet Henry Bernhard.
Ein schwerer Radunfall Ende April war Grund für die Erfurter Stadtverwaltung, im Steiger, dem 800 Hektar großen bergigen Stadtwald, genauer hinzuschauen. Jens Düring, im Erfurter Umweltamt verantwortlich für den Naturschutz, war anfangs total verblüfft darüber, wie stark sich die Geländeradfahrer auf diversen gebauten Bergabstrecken im Wald bereits eingerichtet hatten.
Also wir wussten, dass es so einzelne Strecken gab, wo Mountainbiker langfahren, aber dass es so massiv ist und mit solchen großen Bauten, das war uns nicht bekannt. In der Corona-Zeit ist es wohl tatsächlich auch so gewesen, dass halt wirklich mehr Leute im Wald sind und dort ihre, sag ich mal, Erholung und Entspannung oder sportliche Aktivität suchen. Und viele Jugendliche haben in der Zeit halt auch die Strecken noch ausgebaut oder noch mehr dazu gebaut. Und dann haben wir entschieden, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall was machen.
Zwei Arbeiter vom Umweltamt reißen eine regelrechte Sprungschanze ab, die auf einem schmalen, steilen Pfad über einen Baumstumpf angelegt war. Seit einer Woche sind sie im Steiger beschäftigt und sie sind noch lange nicht am Ende.
Da geht es dann schon in den richtig gehenden Landschaftsverbau. Also hier haben wir jetzt quasi so eine Art Faschinenbau. Also da sieht man genau die Löcher, wo sie das Erdmaterial rausgenommen haben und dann mit Bäumchen, die sie hier direkt auch aus dem Bestand gefällt haben und gebaut haben.
Aber alles mit natürlichen Materialien?
Ja, das kann man dem vielleicht zugute halten, aber das war es dann auch schon.
Nur wenige Meter vom Wanderweg entfernt führt die Abfahrtsstrecke steil bergab in eine Grube voller Rampen, Schanzen, überhöhter Kurven. Downhill nennen die Biker solche Abfahrtsparcours, die es möglichst schnell zu bewältigen gilt. Auf hunderten Quadratmetern wächst hier nichts mehr, es ist nur noch trockener, sandiger Boden zu sehen. Angriffsfläche für weitere Erosion, meint Düring.
Das ist hier ein geschützter Landschaftsbestandteil mitten im Steiger, da gibt es viele davon, wo halt nochmal besonders wertvollere Bestände sind mit viel Altholz und besonderem Arteninventar. Das ist hier so ein feuchter Grund und da gibt es auch eine sehr große Downhill-Strecke, die man eigentlich nur mit einem Bagger beräumen kann. Also da kriegt man mit händischer Arbeit, da ist man Monate beschäftigt.
Der Konflikt zwischen Mountainbikern und Naturschützern spitzt sich seit Jahren immer mehr zu. Das Betreten, die sportliche Betätigung sind bundesweit überall in Wäldern erlaubt, wenn es natur- und landschaftsverträglich ist. Das Befahren von Wegen mit Fahrrädern ist grundsätzlich gestattet, in manchen Ländern aber nur, wenn der Weg mindestens 2 Meter breit ist. Abseits der Wege sind Fahrräder überall verboten. Hinzu kommen in jüngster Zeit E-Mountainbikes. Für sensible Naturräume wie die Alpen sind sie ein Fluch, meint Thomas Frey, Alpenexperte des BUND Naturschutz Bayern. Weil stromgetrieben selbst hohe Berge über halbwegs ausgebaute Wege erreichbar werden.
Deswegen kommen wir jetzt zu Massenfrequenzen, wie das einfach mit dem normalen Rad nicht der Fall war. Das führt dazu, dass einfach viel mehr Leute in Räume vordringen, wo früher einfach kaum Menschen unterwegs waren. Der Bayerische Alpenraum ist wirklich eine der letzten großen sehr naturnahen Ruheräume, die wir in Deutschland haben, wo einfach auch viele Tierarten überlebt haben, die sehr ruhebedürftig sind. Und wir erleben jetzt zunehmend, dass wir ja wirklich eine Erreichbarkeitsrevolution des alpinen Raums haben.
Deshalb forderte der BUND Bayern Ende letzten Jahres, dass E-Bikes nicht mehr als Fahrräder, sondern als motorisierte Fahrzeuge eingestuft werden und damit aus Wäldern, aus den Bergen verbannt würden. Landkreise könnten dann geeignete Wege zur Benutzung ausweisen. Dagegen protestierte die deutsche Initiative Mountainbike. Das würde E-Biker etwa auch von beliebten Flussradwegen, Freizeit- und Pendlerrouten ausschließen. Für den Erfurter Stadtwald weiß Jens Düring vom Umweltamt nur eins: Es werde im Steiger keine legale oder auch nur geduldete Downhill-Strecke geben. Dafür sei die Natur zu sensibel.
Und deswegen ist es eigentlich, wäre es die Aufgabe zu gucken, gibt es in der Stadt Erfurt andere Flächen, die man anbieten kann. Ne? Und da sehen wir uns zumindest als diejenigen, die vielleicht dann Gespräche anstoßen oder Gesprächspartner besorgen, wo sowas vielleicht vorstellbar wäre. Ob die Stadt Erfurt für sowas dann Geld ausgeben möchte, muss dann an anderer Stelle entschieden werden.
Für viele Erfurter Downhill-Fahrer ist das zu rigoros und zu wirklichkeitsfremd. Frank Derer, seit 30 Jahren Mountainbiker, wirbt für Kompromisse.
Natürlich gibt es Landschafts- und Naturschutzgebiete, die absolut tabu sind. Aber es macht am Ende immer Sinn, wenn der Forst ein Stück weit vom Wald opfert und das an der Stelle einfach kanalisiert. Macht in meinen Augen mehr Sinn, eine Anlage der Jugend zu übergeben und zu sagen, okay, ist eures, kümmert euch auch drum. Alle Vierteljahr kommt jemand, der kontrolliert, ist das alles in Ordnung hier, wird hier niemand gestört, liegt hier kein Müll rum. Vielleicht machen wir 3 Strecken legal, anstatt ständig Arbeitskräfte im Wald zu verbrennen, die ständig was zurückbauen müssen. Das, was bei uns so immer ins Thema Kleinkriminalität reingeht, ist woanders ein touristisches Konzept.
In Erfurt ist die Diskussion jedenfalls im vollen Gange.
Henry Bernhard berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer in diesen Tagen zum Einkaufen nicht vor die Tür gehen mag, hat es vergleichsweise einfach. Online-Shops liefern fast alles. PayPal, Klarna oder Amazon Pay kümmern sich ums Finanzielle, aber was tun, wenn da etwas nicht klappt? Unser Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Die Idee hinter Zahlungsdienstleistern wie Klarna, Amazon Pay oder PayPal ist eigentlich ganz einfach. Sie vermitteln zwischen dem Käufer auf der einen Seite und dem Online-Händler auf der anderen Seite, erklärt Markus Monz vom Computermagazin CT.
Also, dass der Kunde tatsächlich auch seine Ware bekommt am Ende, dass der Händler sich nicht auf den Standpunkt zurückzieht, wieso, ich habe mein Geld nie bekommen. Und umgekehrt bekommt der Händler eben auch sein Geld und der Kunde kann sich nicht einfach auf den Standpunkt zurückziehen, ich habe meine Ware nicht bekommen.
Für die Käufer ist das im Alltag auch durchaus praktisch. Sie müssen nur dem Zahlungsanbieter ihre Kontonummer oder ihre Kreditkartendaten geben und können damit bei vielen unterschiedlichen Online-Shops bezahlen. Das Geld wird dann beispielsweise per Lastschrift vom hinterlegten Girokonto oder von der Kreditkarte abgebucht. Neben der Bequemlichkeit werben die Anbieter aber vor allem mit dem sogenannten Käuferschutz. Wenn der Händler die bestellten Waren nicht liefert, erstatten wir das Geld zurück, heißt es in großen Buchstaben auf den Webseiten der Anbieter. In kleinerer Schrift werden dann allerdings die Bedingungen für diesen Käuferschutz erklärt, warnt Online-Shopping-Experte Mons.
Eine Sache ist zum Beispiel, welche Güter bzw. welche Dienstleistungen überhaupt abgedeckt werden von so einem Käuferschutz. Das sind nicht alle. Das sollte man sich vorher genau angucken. Bei PayPal zum Beispiel sind Fahrzeuge oder Geschenkkarten gar nicht abgedeckt.
In solchen Fällen müssen sich unzufriedene Verbraucher also im Zweifelsfall doch mit dem Händler streiten, wenn sie bei einer fehlerhaften oder unvollständigen Lieferung oder Dienstleistung ihr Geld zurück wollen. Ohnehin sollten Verbraucher bei Problemen auch in allen anderen Fällen zuerst den Händler kontaktieren. Viele Missverständnisse und Probleme lassen sich so schnell aufklären. Außerdem verlangen das in der Regel auch die Vertragsbedingungen der Zahlungsdienstleister. Im Alltag sorgt genau dieser Punkt immer wieder für Ärger, nämlich dann, wenn ein frustrierter Verbraucher voreilig die entsprechenden Lastschriften von seiner Bank stornieren lässt, erzählt Katrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
Weil er natürlich sein Geld über diesen Zahlungsanbieter schon gezahlt hat, aber die Ware vielleicht nicht bekommen hat und wundert sich dann Tage später oder ein paar Wochen später, dass er Post von einem Rechtsanwaltsbüro oder von einem Inkassounternehmen bekommt, die dann plötzlich diesen Kaufpreis zuzüglich der Rechtsanwalt- und Inkassogebühren wieder geltend machen.
Bei Problemen sollten Käufer deshalb unbedingt zuerst den Händler informieren und wenn es dort keine Lösung gibt, mit dem Zahlungsdienstleister Kontakt aufnehmen und das Problem schildern. Aber auch hier gibt es immer wieder Probleme, denn
dann liegt es immer im Ermessen des Zahlungsanbieters, ob er dem Käuferschutz zustimmt oder nicht.
Klagen gegen solche Entscheidungen sind jedenfalls extrem schwierig. PayPal schließt beispielsweise in seinen Geschäftsbedingungen den Rechtsweg beim Käuferschutz sogar explizit aus. Verbraucher sollten deshalb in jedem Fall die Geschäftsbedingungen des Zahlungsanbieters genau lesen und schauen, ob sie mit den Bedingungen zum Käuferschutz wirklich einverstanden sind, rät Verbraucherschützerin Körber. Und gerade bei höheren Beträgen sollten Sie, wenn möglich, besser per Rechnung bezahlen, nachdem die Ware angekommen ist.
Was tun bei Problemen mit der Bezahlung in Online-Shops? Das war der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Jan Tengeler im Mikrofon. Nach den Nachrichten begrüßt Sie Stefan Heinlein mit den Informationen am Mittag. Auf Wiederhören.